Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia. Ich habe heute das Vergnügen, mich wieder unterhalten zu dürfen mit Jakob. Hallo.
Hallo zusammen.
Und Marcel.
Hallo ihr beiden. Hallo liebe Zuhörer.
Wir besprechen heute unseren November-Soundcheck des Jahres 2020. Und es ist ein recht spannender Soundcheck. Also es sind ein paar große Namen dabei und es sind Bands dabei, von denen ich noch nie in meinem gesamten Leben was gehört habe, die aber ziemlich hoch abgeschnitten haben. Ihr beide habt alles gehört, was da drin vorkam. Ich bin sehr gespannt. Wie war der Soundcheck so generell für euch? Also wie ist euer Eindruck gewesen?
Sehr, sehr abwechslungsreich. Also wir benoten ja in der Regel immer von 1 bis 10 und bis auf Note 1 bis 4 habe ich wirklich sämtliche Notenpunkte dann dabei. Also für mich war es eigentlich ein sehr schöner Soundcheck, weil es sehr, sehr viel traditionellen Kram gab. Ansonsten von den Namen her sehr interessant. Auf die gehen wir ja dann im Laufe dieser Folge sehr gerne ein. Es gab auch ein paar Überraschungen, wenn man sich dann die Notenskala mal anschaut. Und bin auch dementsprechend überrascht, was so ja, sich ganz oben dann getan hat. Wie fandest du es, Jakob?
Jakob hat relativ schlecht bewertet.
Ja, ich bin ja immer der ja, das Notensystem gerne ausreizt. Also ich habe alles von 4,5 bis 8,5. Und ja, also aber ich fand ihn, auch wenn ich streng bewertet habe, sage ich mal, obwohl ich glaube halt, dass ich das Notensystem einfach ein bisschen anders interpretiere als andere Kollegen. So schlecht finde ich das eigentlich gar nicht. Ich fand ihn trotzdem sehr gut, muss ich sagen. Also es gab Soundchecks, die waren wirklich viel langweiliger schon. Und also, ich finde echt, das hat größtenteils echt Spaß gemacht. Auch bei allem, wo ich jetzt sagen würde, okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem CD-Regal, aber es hat Spaß gemacht, das anzuhören.
Das stimmt.
Wer unseren Soundcheck noch nicht kennt, findet man natürlich auf powermetal.de bestimmt dann /Soundcheck. Das findet ihr aber auch in den Shownotes. Jakob, Marcel und ich zähle mal eben 1, 2, 3, 4, 5 weitere Redakteure. Das variiert aber immer so ein bisschen, wie viele das sind und wer das ist. Bewerten, ich sage jetzt mal 20 bis 30 Alben. Also in diesem Fall sind es 25 Alben gewesen, die sie dann alle tatsächlich durchhören, bewerten. Und dann wird die Durchschnittsnote ausgerechnet und ein Ranking erstellt. Und dieses Ranking ist wirklich knallhart. Also es sind, wie ich schon gespoilert habe, Überraschungen drin. Genau, und die Durchschnittsnote findet man. Man kann auf die Tabelle raufhovern und findet dann den einen oder anderen Kommentar zu dem Album. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was man zum Soundcheck sagen kann?
Man kann auch sagen, durch das Klick auf das Albumcover kommt man zur Rezension. Das ist auch noch ein nettes Gimmick.
Das ist wahr.
Genau, und grundsätzlich wird unser Soundcheck dann auch auf den Social-Media-Kanälen fleißig dann geteilt.
Richtig. Also werdet ihr dem über den Weg laufen. Was machen wir heute? Wir gucken uns heute Platz 5 bis 1 an und dann noch die letztplatzierten 3. Ich sage gleich dazu, Platz 5 bis 1 bedeutet nicht, dass es 5 Alben sind, denn in diesem Falle sind es ganze 7. Es gibt nämlich 3 Alben auf dem 5. Platz und 2 auf dem 2., die sich dann eben das Plätzchen auf dem Treppchen teilen. Somit gibt es keinen 3.
Genau.
Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit der Nummer 5. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Bands dabei, von denen ich noch nie was gehört habe, aber von Persuader habe ich schon mal was gehört. Das Album, das die ins Rennen geschickt haben, heißt Necromancy. Und ich finde ganz spannend, Jakob hat 6,5 Punkte gegeben und Marcel hat 8,5 Punkte gegeben. Ich selbst fand das Album ganz gut. Mir ist der Gesang zu pathetisch gewesen. Die Musik würde ich als traditionell beschreiben. Ich fand die Produktion gut und ich mag auch das Klavier ganz gerne, beziehungsweise Keyboard, was auch immer es ist. Aber ich habe nur in 1, 2 Songs reinhören können, weil es noch nicht raus ist, glaube ich. Ihr habt wesentlich mehr gehört. Beschreibt doch mal euren Eindruck von dem Album.
Ja, Persuader, das ist ja die Band mit dem zweiten Hansi Kirsch am Mikrofon. Also ich dachte auch beim ersten Hören wieder, singt halt der Blind Guardian-Sänger, aber nein. Dann habe ich mich daran erinnert, stimmt, es gab ja eine Band, die wirklich quasi das Äquivalent von ihm am Mikrofon haben. Also Klar, da ein bisschen andere Farbstimme noch, ein bisschen andere Nuancen, aber die Ähnlichkeit ist doch frappierend teilweise, finde ich. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt negativ finde. Ich finde, der hat schon eine tolle Stimme, der Kürsch, als auch der Herr an diesem Mikrofon. Ja, wo ich das Problem hatte, ist, Pierre sagt, du hast die ersten beiden Songs gehört, so, und ich finde, es geht auch richtig gut los, ne? So, der erste Song ist richtig geil, fand ich, auch ein bisschen tiefer gestimmten Gitarren, richtig toll gemacht, auch Song 2 und 3 finde ich auch noch gut. Und dann geht das aber langsam wirklich los, dass es ein bisschen abdriftet und ja nicht mehr so Akzente setzen kann. Also mir fehlen dann auf Albumlänge die Highlights so ein bisschen, wo ich sagen würde, okay, das Album will ich wirklich, das möchte ich mir auf Länge anhören. Da passiert mir dann irgendwie einfach zu wenig Neues. Und auch der Gesang geht mir dann auf Dauer auch ein bisschen auf die Nerven, weil da ja zu wenig Variation drin ist. Genau, deshalb bin ich irgendwie bei 6,5 gelandet, wobei ich halt finde, dass es nicht unbedingt eine schlechte Note ist.
Wir haben ja auch auf powermetal.de diese Notenskala, wo dann auch ein bisschen erklärt wird, was das so zu bedeuten hat, wenn man diese Note vergibt. Ich selbst orientiere mich bei meinen Reviews auch immer daran und denke dann, okay, das passt ganz gut, also vergebe ich diese Note. Und 6,5 bedeutet, Jakob?
Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
Hm. Und so wie du es eben beschrieben hast, passt das ja.
Genau. Dankeschön. Ja, deshalb bin ich halt bei 6,5 gelandet. Wie gesagt, also ich finde, viele Sachen sind da wirklich ganz toll. Und das ist halt auch ein Album, wo ich sagen würde, man kann das anhören. Es macht auch Spaß beim Anhören. Ich brauche es aber wirklich nicht regelmäßig zu hören, auch nicht in meiner Sammlung. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand wie Marcel dem 8,5 Punkte geben will.
Genau, Jakob, lies uns doch mal bitte vor, was in unserer Notenskala unter 8,5 steht.
Sehr gerne, Marcel. Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
Genau das ist es nämlich. Was ich persönlich bei dem bei Persuader ziemlich lustig fand, da sie parallel mit einer anderen Band im Soundcheck sind. Und bei dieser anderen Band handelt es sich um Iron Savior, die Band um Pete Silk. Und 2/4 von Persuader haben mit Pete Silk damals Savage Circus gegründet. Da war auch damals, wo du vorhin den Vergleich erwähnt hast, auch der Drummer von Blind Guardian, der ehemalige, dann dabei, Tomen Stauch. Und so hat sich das dann quasi zusammengefügt. Persuader haben nach 6 Jahren ein neues Album draußen. Und ich fand es sehr gut. Ich bin ja relativ affin für diesen ja relativ forschen Power Metal aus Skandinavien. Wie du schon gesagt hast, hören sich dann quasi an wie Blind Guardian Anfang der 90er mit einer etwas besseren Produktion, ein bisschen frischer. Und die haben also Persuader jetzt mit The Curse Unbound den ersten Vorgeschmack auf das neue Album geliefert. Fand ich sehr, sehr gut, den Song. Und eigentlich konnte das restliche Album auch diesen guten Standard eigentlich halten. Insofern war das ein Album oder ist es ein Album, was ich mir auch kaufen werde? Nicht nur, weil ich jetzt auch die anderen 4 Alben von Persuader auch im Schrank hatte, sondern weil es mir im Grunde genommen sehr gut gefallen hat und ja, den Soundcheck definitiv noch mit aufwertet. Ein guter 3. Platz.
Eine weitere Band auf dem 3. Platz, von der Marcel, glaube ich, großer Fan ist. Zumindest erinnere ich mich, dass du mir vor Jahren schon von dieser Band erzählt hast. Und ich bin sehr gespannt auf diese Diskussion, weil ihr sehr weit auseinander liegt mit den Noten. Sind Accuser mit dem selbstbetitelten Album. Es ist Oldschool Thrash mit einer ziemlich ordentlichen Produktion, wie ich finde. Und es gibt so ein paar, ich sag jetzt mal, Rock-Heavy-Metal-Anleihen, die auch so ein bisschen durch diese Gitarre tatsächlich Black-Metal-Flair versprühen. Jakob hat 6,5 Punkte vergeben und Marcel hat 9 Punkte vergeben. Marcel, fang doch mal an, wie kommst du auf die 9 Punkte?
Ich muss dazu sagen, die hatten ja nach dem Album Mitte der 90er hatten sie ja 15 Jahre gar nichts gemacht und 2010 dann quasi ein Comeback gefeiert und seitdem gab es peu à peu immer in regelmäßiger Reihenfolge oder in regelmäßigen Abständen sehr gute Heavy-Thrash-Metal-Alben und Accuser ist für mich die Spitze dieser Reihe, zumal ich vor 2 Jahren auch The Mastery, das Vorgängeralbum, rezensiert habe. Das fand ich auch sehr gut, aber Accuser konnten dann jetzt mit ihrem selbstbetitelten Album dann dementsprechend auch noch eine ganze Schippe draufsetzen. Wie du schon gesagt hast, Pia, das ist ein sehr abwechslungsreiches Album. Es gibt Heavy-Metal-Parts, puren Thrash Metal. Es gibt aber auch so ein paar Black Metal Parts. Und diejenigen, die sich das Album schon anhören konnten, die werden mir wahrscheinlich zustimmen, dass beispielsweise mit Phantom Graves oder The Eliminator oder Be None the Wiser sehr, sehr gutes Songmaterial von Accuser dann drauf ist. Und wir auch bei einer Spielzeit von fast 50 Minuten eigentlich auch Value for Money bekommen. Größtenteils kann ich dazu sagen, Accuser ist mein persönliches, mit einem anderen Album noch zusammen, mein persönliches November-Highlight. Und das ist, wie gesagt, auch eine Platte, die ich mir definitiv noch anschaffen werde.
Du hast auch, also deine 9,0 Punkte für Accuser ist auch das höchste, was die Platte rausgeholt hat. Jakob 6,5 sind die niedrigste Note. Insgesamt, wie aber bei Persuader auch, ist die Benotung von allen recht ausgeglichen. Also es schwankt so zwischen 6,5 bis 8,5 bei Persuader und jetzt eben zwischen 6,5 und 9. Das, okay, die Schere driftet ein bisschen weiter auseinander, aber scheint doch alle so einigermaßen überzeugt zu haben, zumindest bis auf eben die 6,5 von Jakob, der jetzt bestimmt wieder sagt, es ist einfach ein Album, das in Ordnung ist und aber mich nicht dauerhaft zum Auflegen animiert, oder?
Ja, im Prinzip schon. Nein, das Grundproblem ist, dass Marcel ja überhaupt keine Ahnung hat. Nein.
Dasselbe hat er vorhin über dich gesagt, als du noch nicht da warst.
Ach so, so, so. Weißt du, wo du wohnst? Nein, natürlich hat Marcel auch ganz viel Ahnung.
Gut geredet.
Ich bin auch ein alter Thrash-Fan, ne? Also ich sag mal, gerade so mit so in den 20ern habe ich ja Thrash rauf und runter auch gehört und darum bin ich dem Genre schon aufgeschlossen, würde ich sagen.
In deinen 20ern?
Ja, in meinen, ja. Ja, in meinen. Ich fand auch, das Album geht echt richtig gut los. Richtig geile Thrash-Riffs, geile Produktion auch, geiler Gesang, der dazu passt. Ich finde aber, ein Stück weit ist das ähnlich mit Persuader, dass viele Bands, irgendwie, ich finde das Album, ihre Alben in, wie soll ich sagen, in Abschnitten denken. Ich merke das oder vielleicht höre ich das selber oder interpretiere das selber nur so. Aber ich finde dort auch zum Beispiel ist die erste Hälfte wirklich gut. Ja, wir sprechen da bis zum Song 4, Looks in Tenebris heißt er. Und dann kommt, den Marcel auch schon gepriesen hat, Be None the Wiser. Den finde ich ein Song, der richtig das Album runterholt. Also, ja, ich weiß nicht. Also mir fehlt da irgendwie dieses Feuer, was in den Songs vorher drin war. Der ist ja ein bisschen getragener, dieser Song. Ich finde, das ist nicht so richtig überzeugend rübergebracht. Und auch dann, die Songs danach, finde ich, knüpfen nicht an die ersten vier an. Also ich finde, ja, Be None the Wiser ist wirklich so ein bisschen der Song, der das alles ein bisschen, ja, vermiest, will ich jetzt nicht sagen, aber doch die Note sehr drückt in meinen Ohren, weil es danach auch nicht wieder richtig losgeht.
Ich finde das schön, wie die Meinungen so auseinandergehen. Also gerade der Beyond the Wiser Song, also den du angesprochen hast, fügt dem Ganzen nochmal so eine etwas kräftigere Spur Abwechslungsreichtum hinzu. Finde ich sehr, sehr gut auch gelungen vom Songwriting her. Mir, wie gesagt, gefällt speziell die Mitte der Platte sehr gut. Aber ja, so gehen Meinungen wunderbar auseinander und dafür ist ja auch so ein Soundcheck dann da.
Genau.
Das stimmt. Generell finde ich interessant, ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, ob es irgendjemanden in diesem Soundcheck gibt, der ziemlich nah an der Endwertung gewertet hat und da ist niemand dabei. Das nächste Album und damit der dritte, der auf dem fünften Platz gelandet ist, ist ein Album, auf das ich persönlich mich sehr, sehr freue, dass ihr beide auch gleich bewertet habt. Und das ist von Dark Tranquillity das Moment-Album. Ihr habt beide mit 8,0 bewertet. Bevor wir auf eure Bewertung ein bisschen eingehen, bei Dark Tranquillity war es so, dass sie vorher große Teile der Band ausgetauscht haben. Zum Beispiel Niklas Sundin, der Gitarrist, ist nicht mehr dabei. Ich glaube, die einzigen Verbliebenen von der vorherigen Besetzung, sage ich jetzt mal, sind der Sänger und der Keyboarder. Ich selbst habe Dark Tranquillity früher ziemlich viel gehört und mit Moment haben sie mich irgendwie wieder eingefangen. Also ich fand das, was ich bisher gehört habe von dem Album, sehr stark. Das Keyboard ist schön wie immer, es gibt schwere Melodien und wie großartig ich Michael Stanne finde, habe ich ja in der vorherigen Folge schon gesagt. Ich mag einfach auch die plötzlichen Harmoniewechsel, die Dark Tranquillity immer hat. Und Moment wirkt auf mich wie die alten Dark Tranquillity, aber jetzt in modern. Wie sind eure Eindrücke von dem Album? Jakob, wie ist dein Eindruck?
Ich möchte erstmal anfangen bei dem Cover-Artwork. Das finde ich nämlich phänomenal.
Ich grätsch dir noch mal kurz rein. Die Cover, wenn ihr die sehen möchtet, müsst ihr jetzt einfach nur auf euer Smartphone gucken oder in den Kapitelmarken. Da sieht man dann nämlich das Albumcover zum jeweiligen Album, über das wir gerade sprechen.
Danke, Pia. Ja, finde ich richtig gelungen, richtig schönes Gemälde, wirklich sehr kunstvoll. Und die Musik, ja, ich finde, das ist, holt die Musik auch gut ab oder ist ein gutes Abbild der Musik, finde ich. Weil die auch so Höhen und Tiefen hat, verschiedene Farbnuancen. Das finde ich wirklich ganz spannend und auch einen so vereinnehmen kann, finde ich. Ne? Ist ein bisschen hypnotisch, dieses Cover auch. Das finde ich wirklich sehr gut getroffen. Und ich habe mich mit Dark Tranquility bisher noch nicht richtig beschäftigt. Also ich weiß natürlich, wer es ist. Ich habe sie oft live gesehen. Ich kenne auch Alben von denen. Was jetzt nicht so eine Band, wo ich so richtig hinterher war immer. Aber ich muss sagen, dieses Album hat mich auch wirklich total positiv überrascht. Es braucht aber ein bisschen in meinen Ohren, bis es losgeht. Also ich finde zum Beispiel die ersten 3 bis 4 Songs, finde ich alle gut. Aber für mich geht das Album erst richtig los mit Song 4, The Dark Unbroken, oder sogar erst 5, Remain in the Unknown, wo vermehrt auch Klagesang eingesetzt wird. Und ich finde, ab da kriegen die Songs auch noch mehr bisschen mehr Fahrwasser, werden noch tiefer. Also für mich geht das Album echt erst ab der Hälfte los, so richtig. Aber dann richtig. Und darum habe ich dir noch eine 8 gegeben, weil ich halt echt finde, dass es wirklich ein Album ist, das man häufiger auflegen wird. Das ist wirklich total durch die Bank ein gutes Album, das ich mir vielleicht auch zulegen werde.
Dass Michael Stanne vermehrt Klagesang einsetzt, ist, glaube ich, auch neu. Also die Alben, die ich so kenne, da ist mal ein Song dabei oder vielleicht auch 2, obwohl, ja, 1 bis 2 Songs vielleicht, wo ein bisschen Klagesang drin ist. Aber so wie es sich jetzt anhört, sind das ein paar mehr, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe mich mit der Band vorher noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Aber ich hatte das nicht so abgespeichert, dass die so viel Klagesang benutzen. Und war da echt überrascht, weil ich auch ein großer Freund von diesem Wechsel bin. Von dem ist, wenn er gut gemacht ist auch noch, wie er hier ist.
Genau, und Michael Stanne hat ja eine sehr eindrucksvolle Stimme, insofern,
toll, ja,
dass er eine sehr tiefe Stimme hat, ne?
Mhm, ja, finde ich auch. Die bringt da echt viel Abwechslung mit rein. Und wie gesagt, diese Farbnuancen nochmal mehr, ne, finde ich. Da passt die Musik wirklich ganz toll zu dem Cover, finde ich.
Marcel, was sagst du?
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich hatte meine erste Begegnung mit Dark Tranquility 2010, als sie auf dem Dong Open Air waren. Und da gefielen sie mir eigentlich ganz gut. Ich konnte mich aber mit den letzten Alben Construct und Atoma weniger anfreunden, bin dann mit entsprechend niedrigen Erwartungen an das neue Album Moment gegangen. Und wenn man so die ersten 2 Drittel hört, wäre ich auch bei einer Note von 7,0 hängen geblieben. Allerdings sind es speziell eben die letzten 3 Songs, die dieses Album definitiv aufwerten. Wir haben da einmal A Drawn Out Exist, ein sehr, sehr düsterer Song, der mir unheimlich gut gefällt, der auch die komplette Stimmung vom Album sehr gut einfängt. Und mit Eyes of the World ein etwas elektronischerer Song. Auch ein sehr, sehr geiler Song, für mich auch ein absoluter Ohrwurm. Und bei dem letzten Song In Truth Divided, das erinnert mich so ein bisschen an Dark Rock, sehr, sehr gefühlvoll, sehr melodisch und wie ich finde, ein sehr schöner Abschluss für ein insgesamt sehr gutes Dark Tranquility Album.
Und ein sehr atmosphärisches Album, finde ich auch.
Ne? Definitiv.
Das Album versprüht echt eine schöne, wie soll ich sagen, schöne melancholische, düstere Atmosphäre. So.
Fängt auch das Coveralbum sehr, sehr gut ein und regt auch ein bisschen zum Nachdenken an. Also zumindest verliert man sich so ein bisschen in der Musik und lässt seine Gedanken schweifen.
Ja.
Ich bin wirklich sehr gespannt auf das komplette Album. Also ich kenne nur 3 Songs bisher, die ich schon alle extrem überzeugend fand. Und nach dem, was ihr so erzählt, glaube ich, dass es mir sehr gut gefallen wird und ein Anwärter auf mein Album des Jahres sein könnte.
Oh. Mhm. Wir dürfen gespannt sein.
Genau, darüber sprechen wir dann Ende Dezember, was das Jahr so musikalisch für uns gebracht hat.
Ja, genau.
Das war Platz 5. Kommen wir zu Platz 4. Eine Band, von der ich noch nie gehört habe.
Mächtig großer Fehler.
Okay. Die Band heißt Harlot und das Album heißt Detritus of the Final Age. Eure Bewertung lag recht nah beieinander, so wie auch insgesamt alle Bewertungen hierfür recht nah beieinander liegen. Jakob hat 7,0 Punkte gegeben und Marcel hat 8,5 Punkte gegeben. Ja, was ist das für eine Band? Also ich habe auch mal ein bisschen reingehört, fand die Band sehr auf den Punkt. Schöne Riffs mit ein paar kleinen Überraschungen drin und sie haben mich insgesamt so ein bisschen an Creator erinnert.
Ganz genau, ganz genau. Also Harlot kommen aus Australien, haben jetzt mit Detritus of the Final Age ihr viertes Album rausgebracht. Den Vorgänger Extinction fand ich sehr gut. Und ich habe leider den Fehler gemacht und habe Harlot direkt nach Accuser gehört. Und da Accuser für mich in der persönlichen Wertung Mühe die Nasenspitze vorne hatten, habe ich dann Harlot in Anführungszeichen nur 8,5 Punkte gegeben. Aber im Endeffekt, was du schon gesagt hast, ist es Musik, die direkt auf den Punkt gebracht ist. Sehr geiler Thrash-Metal, auch mit der ein oder anderen Überraschung. Wenn man sich mal Miserer of the Dead oder Nemesis anhört, die komplett in diese 8-Minuten-Kategorie fallen, die für den Thrash-Metal sehr unüblich sind und in sich sehr verschachtelt sind. Also wer auf sehr, sehr abwechslungsreichen, auch sehr verspielten, aber trotzdem auf den Punkt gebrachten Thrash-Metal steht, auch mit ein paar Überraschungen, wie du schon sagtest, der ist bei Harlot eigentlich genau an der richtigen Adresse. Und als Überschrift für die Rezension, die ich geschrieben habe, habe ich auch hingeschrieben, Riff Thunder from Down Under, fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht, ist für mich ein sehr, sehr geiles Speed-Thrash-Metal-Album mit auch den ein oder anderen Hits.
Kann ich verstehen, wenn ich ja mal gleich weitermachen darf. Ich fand die Vorgänger auch sehr stark. Proliferation und Extinction waren auch meine Thrash-Alben des Jahres, auf jeden Fall. Und das Neue habe ich erst auch richtig abgefeiert. Dann hat sich aber so mit der Zeit irgendwie, ja, hat sich das Album ein bisschen anders mir gezeigt, als ich vorher dachte. Also darum bin ich jetzt bei einer 7 gelandet. Ich hatte vorher, glaube ich, auch immer, glaube eine 8 stehen oder so. Aber dann habe ich einfach gemerkt, irgendwie, das kickt mich nicht so richtig wie die beiden Vorgänger. Die sind halt so extrem stark, diese Vorgänger. Und da kommt das Album nicht ran. Die hatten ja auch, glaube ich, eine Veränderung im Line-Up ein bisschen. Ne? Der Sänger ist auf jeden Fall geblieben.
Genau, der Schlagzeuger und Gitarrist, die haben die halbe Mannschaft ausgetauscht.
Ja. Ich weiß nicht, ob das mit daran liegt, aber darum bin ich da mit meiner ersten Euphorie doch ein bisschen abgekommen und finde es trotzdem noch echt sehr guten Thrash-Metal und würde auch fast sagen, dass es dieses Jahr vielleicht auch mit das beste Thrash-Album ist. Aber so ganz euphorisch war ich jetzt nach dem 4., 5. Hören nicht mehr, wie ich anfangs noch war. Aber es ist dennoch wirklich, wie Marcel gesagt hat, ein super Thrash-Album. Wenn man Thrash-Metal mag, muss man das auf jeden Fall mal gehört haben, definitiv.
Dann musst du dem mehr Punkte geben als 7.
Ja, wie gesagt, sind halt die Vorgänger, die das halt so überschatten. Da kommt das, finde ich, auf gar keinen Fall ran an die beiden.
Das Niveau konnte nicht gehalten werden.
Richtig.
Da wir keinen dritten Platz haben, mache ich an dieser Stelle kurz Werbung für unsere Playlists. Wir haben für diesen Soundcheck eine Playlist erstellt, die ihr bei Spotify und Apple Music hören könnt. Sucht einfach mal nach, weiß ich nicht, Power Metal November Soundcheck und dann müsste man die eigentlich finden. Da ist eine Auswahl von ein paar Songs, die auf den Alben sind, die hier im Soundcheck drin gewesen sind, falls ihr euch da einen kleinen Höreindruck von verschaffen möchtet. Kommen wir zum zweiten Platz, den sich auch zwei Bands teilen. Wir fangen an mit einer Band. Ich muss sagen, welche Band nennt sich so? Jetzt mal ehrlich.
Ja, gute Frage.
Die Band heißt Eternal Champion.
Mhm, ja.
Das Album heißt Ravening Iron. Ich fand das, was ich gehört habe, sehr traditionell, bis auch ein bisschen poppig. Und die Songs sind solide, aber ich fand sie jetzt nicht außergewöhnlich. Also es war ein ziemlicher Durchschnitt, so wie auch Jakob bewertet hat mit 6,5 und Marcel hat 8,0 gegeben. Jakob, willst du anfangen?
Ja, also wie soll ich sagen, Eternal Champion, das ist, ich sag mal, eine typische Power-Metal.de-Band.
Ja.
Die vereint die gesamten Traditionalisten hinter sich.
Sieht man auch in der Bewertung viel, 8,5, 8,0.
Genau, und dabei waren jetzt noch nicht mal alle Traditionalisten im Soundcheck diesmal mit dabei. Trotzdem ist es halt einfach so eine ganz typische Band, die von vielen Kollegen bei PowerMetal.de abgefeiert wird. Ich will das auch gar nicht irgendwie hinterfragen oder schlecht machen. Ich höre diese Bands halt ein bisschen anders. Wobei eine 6,5 für diese Band von mir wirklich eine sehr gute Note ist. Will ich einmal betonen. Also ich höre nicht nur Modernes und bewerte auch nicht nur Modernes gut. Eternal Champion ist halt, ja, wie Pia gesagt hat, sehr traditionell. Der Gesang ist sehr hallig, finde ich. Die Produktion ist nicht zu geleckt, aber auch nicht zu fein. Vor allem, was mich da halt überzeugt hat, warum ich letztendlich eine 6,5 gegeben hat, ist, weil das echt einen gewissen Charme hat. Ich finde einmal, hört man die Gitarre wirklich gut. Ich finde die Riffs irgendwie geschmackvoll. Ich finde auch dieses gewisse Poppige, was Pierre gesagt hat, irgendwie ganz interessant. Ja, das hat irgendwie alles einen gewissen Charme, finde ich. Das passt alles ganz gut zusammen. So einerseits diese totale 80er-Nostalgie, dann aber doch relativ hartes Metal-Riffing. Das fand ich irgendwie, ja, ganz nett. Aber ist jetzt auf jeden Fall weit davon entfernt, eine Band zu sein, die ich mir irgendwie intensiver anhören möchte, nochmal.
Ich finde interessant, dass es tatsächlich so ist, wie du sagst. Es gibt viele Traditionalisten in unserem Soundcheck und deine Bewertungen sind teilweise weit von dem weg, wie alle anderen bewerten. So eben auch hier bei Eternal Champion.
Ja, unser Chefredakteur Peter Kubasch, der macht zum Ende des Jahres noch nicht mal so eine Statistik von den Soundchecks. Und da bin ich oft derjenige, der am schlechtesten bewertet. Aber ich glaube, wie gesagt, ich nutze halt echt einfach gerne die Notenskala und wir haben halt wirklich von 1 bis 10 die Noten und ich finde eine 6 oder 6,5 und selbst noch eine 5,5 oder eine 5 ist kein Verriss. Es ist wirklich, finde ich, noch der Durchschnitt von 10 eigentlich, ne? Mhm. So, darum finde ich, das sind echt auch noch Noten, wo man klar schon sagen kann, okay, da hört der jeweilige Redakteur wohl echt ein paar Sachen, die ihm nicht gefallen, aber es ist dennoch ein Album, das jetzt nicht irgendwie total durchfällt.
Genau, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, nur weil es nicht der eigene Geschmack ist, nur deswegen zu sagen, ich gebe denen jetzt eine total schlechte Note, denn man kann ja auch gucken, sind es gute Musiker oder ist die Produktion gelungen oder sowas in der Richtung, ne?
Ja.
Das fließt ja auch mit ein.
Danke, Pia, finde ich auch.
Sehr gerne.
Würde ich nur nach meinen Kriterien gehen, dann würde ich Channel Champion natürlich irgendwie, weiß nicht, würde ich ihnen vielleicht eine 3 geben oder sowas. Aber ich finde, nein, das hat durchaus eine Berechtigung und ich finde, man kann da wirklich was abgewinnen. Wenn man denn aufgeschlossen ist, ne, gegenüber dieser Musik so.
Ich schätze mal, wir machen diesen Soundcheck jetzt seit vielen, vielen Jahren, bestimmt seit 10 oder mehr. Mhm. Und inzwischen wissen ja auch die Plattenfirmen und auch die Bands, wer bei uns im Soundcheck sitzt und was für Musik bei uns gut ankommt. Und ja, würden uns jetzt nicht unbedingt was schicken, was komplett davon weggeht, um sich da schlechte Noten oder eine schlechte Bewertung abzuholen.
Richtig.
Okay, Marcel, deine 8,0 für den Eternal Champion.
Ja, Ravening Iron ist ein so unfassbar in sich stimmiges Album. Man guckt sich einfach nur mal das Artwork an. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht gänzlich unvoreingenommen an die Platte gegangen, weil ich das Debütalbum vor 4 Jahren, The Armor of Iron, ziemlich abgefeiert habe. Und das zweite Album konnte diesen immens hohen Standard nicht ganz halten, fand es aber trotzdem sehr, sehr gut. Also wir haben, wie ihr schon gesagt habt, überwiegend traditionelles Zeug da drauf. Ich bin ja eh jemand, der die schnelleren Nummern wie A Face in the Glare ziemlich geil findet. Und was mich da auch beeindruckt hat, war halt dieser Fokus auf das Wesentliche, nämlich dem Riff. Also es gab da keine unnötigen Spielereien, kein Instrument, was sich unnötig in den Vordergrund gedrängelt hat, sondern einfach nur insgesamt 4 Instrumente, die einfach Bock auf richtig traditionellen 80er-Jahre Heavy Metal hatten. Und dementsprechend kam dann Ravening Iron nicht ganz an das Debüt heran, aber konnte zumindest mir die Band wieder auf meine, auf meine Landkarte wieder zimmern. Also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr gutes Album, spricht wirklich den Groß der Power-Metal-E-Hörerschaft an. Mir hat es auch sehr gut gefallen, aber für mehr als 8 Punkte hat es dann am Ende doch nicht gereicht. Aber es überrascht mich nicht, dass es so weit oben bei uns gelandet ist.
Nee, ich sag mal, in allen anderen Soundchecks wird es wahrscheinlich nicht so weit oben sein. Es ist halt wirklich so ein Power-Metal-DE-Album, finde ich.
Ja.
Ja, aber kann natürlich auch sein, dass es zum Beispiel im Death Forever auch abgefeiert wird. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Der zweite Platz, den hat Communique belegt mit dem Album Hiding from the World. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich Communique oder weil der Name mir was sagte und ich die aber eher im Bereich Death Metal oder auch ein bisschen progressiver eingeordnet habe, damit dann aber ziemlich daneben lag, denn sie haben ein ziemliches Rhapsody of Fire Flair, fand ich.
Okay, interessant.
Ich konnte aber auch nur einen Song hören, von daher war das vielleicht gerade der Song, der so ein bisschen Elemente davon hatte. Jakob hat 7,5 Punkte gegeben, Marcel hat 8,0 Punkte gegeben. Da ich jetzt schon Rhapsody of Fire angesprochen habe, Jakob sehr überrascht war und wir aus der ersten Folge wissen, dass Jakob Rhapsody of Fire gut findet, fang doch gleich mal an, mir zu widersprechen.
Also zumindest die alten Rhapsody oder Rhapsody of Fire, ne? Muss da gut unterscheiden.
Da muss man differenzieren.
Ja, das ist sehr kompliziert mit der Band. Also Communic ist ein echter Grower. Ich habe das am Anfang, war ich ein bisschen verhaltener in der Note. Glaube ich, hatte ich so 6 oder 6,5 auch. Da muss man sich halt wirklich drauf einlassen, auf die Songs. Ne? Die sind halt wirklich alle relativ lang. Ich glaube, die sprengen wirklich alle die 5-Minuten-Marke locker. Sind ja 7, 8, 9 Minuten lang. 10 Minuten gibt's auch. Ist alles dabei. Und das hat sich wirklich erst, ja, mit mehrmaligen Hören offenbart, dieses Album. Insbesondere der Song, der Titeltrack auch, Hiding from the World. Der ist wirklich total großartig. Toller Refrain, tolle Song-Arrangements, spannende Entwicklung. Rhapsody of Fire habe ich da ehrlich gesagt gar nicht mit verbunden. Ich fand es tatsächlich auch eher proggig, aber auch ein bisschen traditionell. Aber ja, also ich ist wirklich ein gutes Prog-Album, finde ich eigentlich. Melodiöses Prog-Album. Finde ich, könnte auch für Opeth-Fans interessant sein. Also mir hat das dann wirklich ganz viel Spaß gemacht. Also es ist wirklich ein Album, das man, glaube ich, nach mehrmaligen Hören immer noch nicht ganz erfasst hat, weil es einfach einen wirklich erschlägt mit einer Fülle an Ideen und unglaublichen Songwendungen. Ja, also ganz spannendes Album.
Ja, das auf jeden Fall.
Hat mich total überrascht.
Ja. Also meine erste Begegnung mit Communic war tatsächlich bei dem Debüt Conspiracy of Mind und muss danach sagen, ich habe sie komplett aus den Augen verloren. Komplett. Also mir ging auch das letzte Album, ich glaube das war von 2017, ging etwas an mir spurlos vorbei und war dann recht überrascht, als Communic jetzt für Ende des Jahres auch ein neues Album angekündigt haben. Und generell bin ich ja diesem US-Power-Metal recht offen gestimmt, progressiveren Tönen eher weniger, aber das, was Communic hier machen, ist eine sehr, sehr geile Mixtur aus beiden Sachen und generell, überraschenderweise, gefallen mir da auch die längsten Songs mit Forgotten und Born Without a Heart am besten, weil ich denke, dass sie sämtliche Stärken der Band in sich vereinen, aber generell gefallen mir auch, ja, was du schon gesagt hast, der Titeltrack, der vielleicht auch ein bisschen balladesker, ein bisschen ruhiger ist und sich dann so ein bisschen aufbaut, sehr gut, genauso wie My Temple of Pride ist für mich mein Highlight, weil er auch ein paar epischere Song-Fragmente mit reinnimmt. Generell, was ihr schon gesagt habt, Communic mit Hiding from the World ist ein sehr, sehr gut platzierter, aber auch sehr verdienter Silberplatz geworden und ja, mir kamen da auch ab und zu mal ein paar Parallelen zu Opeth in den Sinn, allerdings wahrscheinlich nicht so krass wie bei dir, aber bin eigentlich der Meinung, dass Hiding from the World jedem gefallen dürfte, der Wert auf etwas anspruchsvolleren, bisschen abwechslungsreicheren Rock US Power Metal legt.
Das gilt scheinbar nicht für Mario, denn der hat nur 6,5 Punkte gegeben.
So gehen Geschmäcker auch gut durch auseinander.
Das trifft vor allem auf den ersten Platz zu. Mhm. Jakob, kannst du uns so einen kleinen Trommelwirbel mal aufnehmen, dann können wir den jetzt einspielen. Ich habe noch nie zuvor von dieser Band gehört. Werde gleich ein paar Fakten dazu vorlesen, denn ich habe dann gedacht, okay, die schneiden hier so gut ab. Raphael gibt eine 10,0. Mhm. Wer sind die und warum kenne ich die nicht? Und als ich dann ein bisschen drüber gelesen habe, habe ich mir diese Frage noch mehr gestellt. Die Band heißt Dark Quarterer und das Album heißt Pompeii. Und Dark Quarterer gibt es schon seit 1980. Pompeii ist das 8. Album der Band. Die Band kommt aus Italien, wird hier bei Encyclopaedia Metallum dem Epic Heavy Metal Progressive Metal zugeordnet. Und es gibt aber im Großen und Ganzen nicht so viele Infos zu der Band und auch die Musiker, also die Bandmitglieder, sagen mir nicht so viel oder sagen mir eigentlich gar nichts, auch die Vergangenen nicht. Also die sind für mich und ich vermute für viele andere auch, vielleicht widersprecht ihr mir gleich, ziemlich unter dem Radar geflogen, haben aber bis auf Michael, der 6,5 Punkte gegeben hat, eigentlich alle nicht durchweg überzeugt, so wie Raphael mit seinen 10,0, aber die haben schon ziemlich gute Bewertung gekriegt, sonst wären sie ja nicht Erster. Jakob hat 7 Punkte gegeben, Marcel hat 9 Punkte gegeben. Mhm. Noch eine Frage vorab, ist das ein Konzeptalbum?
So wie ich es rausgehört habe, ist es ein Konzeptalbum, ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Dark Quarterer. Ich finde das Album hervorragend. Hatte vor 5 Jahren schon mal mit Ithaca das Vergnügen, mit dem Vorgänger, und fand es auch gut. Aber was jetzt Italiener in das neue Album gepackt haben, das ist total geil. Ich hatte so oft eine Gänsehaut, als ich das gehört habe. Insbesondere, weil es auch positiv den Bogen komplett überspannt und auch über den Tellerrand hinausschaut. Also wir haben auch Orgeln, ein bisschen Klavier, wir haben sehr, sehr schnelle Double-Bass-Passagen dann da drin. Und so wie ich das herausgehört habe, handelt es sich um ist es ein Konzeptalbum über das Buch Pompeji, die größte Tragödie der Antike, was natürlich dann auch geografisch bedingt sehr gut zu Dark Quarterer passt. Ja, es hat ein bisschen Doom, es hat sehr, sehr viele klassische Töne, aber generell gibt es keine qualitativen Abstufungen auf dem Album von vorn bis hinten, von Vesuvius bis zu Forever ist das Album von, ja, eigentlich durch die Bank weg, rechtfertigt es in meinen Augen die 9 Punkte. Also ich will euch auch nicht zu viel erzählen, ihr müsst es einfach hören. Wie der Titel schon sagt, es geht um eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der dokumentierten Historie, und das haben die, weil ich vielleicht auch dahingehend keine Vergleichsmöglichkeiten mit Pompeji als musikalischen Background habe, haben sie sehr gut umgesetzt. Ist für mich auf jeden Fall ein wohlverdienter erster Platz. Absolut. Kaufempfehlung, Leute, Kaufempfehlung.
Ja, soll ich da mal weitermachen?
Bitte.
Gerne.
Ja, Dark Quarterer ist eine weitere Power-Metal.de-Band. Ne, die ist ein bisschen kauzig, kann man schon sagen. Aber ich finde, die ist auch wirklich sehr speziell und auch, man kann sogar sagen, einzigartig. Also es klingt wirklich keine Band wie diese Band. Und das hat einmal mit dem Sänger zu tun, wo ich dann gehört habe, dass der Kollege Pabst, der dem Album einen 10 gegeben hat, meinte in einer Diskussion, dass der Sänger schon auf die 70 zugeht. Das fand ich echt krass. weil er eine echt kräftige Stimme hat, finde ich. Aber musikalisch ist es halt auch, finde ich, man erkennt einfach, ja, man erkennt die Band, finde ich. Es ist ein einzigartiger Sound, den die da machen. Irgendeine Mischung aus Prog, Heavy Metal. Ja, irgendwie, es ist echt ein bisschen schwer zu sagen. Aber so, ja, Prog, Heavy Metal und ein bisschen kautzig dabei. Deshalb habe ich dem auch eine 7 gegeben. Laut unserer Benotungsskala ist es ein gutes Album. Den letzten Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
Gibt es zu diesem ersten Platz, dem wir natürlich alle gratulieren, noch irgendwas zu sagen von eurer Seite?
Eigentlich nicht.
Okay. Dann springen wir in die unteren Gefilde, machen weiter mit den 3 letztplatzierten Alben. Ich finde, gerade wenn ich mir die Noten angucke, die diese Alben so bekommen haben, das auch nochmal sehr spannend, dass auch gerade ihr da euch zu austauschen könnt hier in diesem Podcast nochmal. Wir fangen an mit Platz 23. Den belegt Our Oceans mit dem Album As Time Disappears. Dann erzähl mal, Jakob. Du hast 7,0 Punkte gegeben und Marcel hat 5,0 Punkte gegeben.
Richtig. Also ich muss einmal sagen, nochmal, dass es auch ein tolles Albumcover ist. Auch gut zum Titel passt. Und Our Oceans ist eine Band ehemaliger Exivius-Mitglieder. Die kennt ihr natürlich, ne? Exivius, wer kennt sie nicht?
Definitiv, klar.
Das ist tatsächlich eine instrumentale Jazz-Prog-Band. So, die habe ich schon mal ein paar Mal live gesehen auf dem Euroblast Festival. Das ich schon ein paar Mal in der ersten Episode erwähnt habe. Von daher wundert es mich jetzt nicht, dass Our Oceans tatsächlich auch relativ jazzige Töne anspielt. Und ist tatsächlich auch richtig gut gemacht, finde ich. Also man merkt an allen Ecken und Kanten, dass das Top-Musiker sind. Es ist toll produziert, finde ich. Aber irgendwie störe ich mich da ein bisschen manchmal am Gesang, der ein bisschen zu kreischig ist manchmal. Der ist zwar wirklich schön, wie soll ich sagen, der klingt sehr jung und sehr alternative, sag ich mal, oder fast schon Indie-mäßig. Passt auch zu vielen Songs sehr gut, aber manchmal denke ich irgendwie ein bisschen, oh, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Und ich finde, dem Album würden auch wirklich härtere Töne gut tun. Mir fehlt da wirklich mal so ein harter Riff oder ein harter Groove irgendwie. Es ist wirklich so alles so sehr fließend und kann da bestimmt schön einen guten Wein zu trinken. Aber Um jetzt noch mehr als 7 zu geben, fehlt mir wirklich ein bisschen die Härte.
Punkt. Marcel, 5,0.
Es ist langweilig.
Gut, nächstes Album.
Ich finde, Our Ocean sagt mir vorher auch nichts. Ich wusste nur, dass irgendwie der Sänger bei Cynic war. Aber das ist zum einen Musik, die mich absolut nicht toucht, die mir überhaupt nichts gibt. Und leider wurde auch wurden auch diese Voreindrücke auch bestätigt. Generell ist es, glaube ich, dann, was Jakob schon gesagt hat, eher für Leute, die ein bisschen diesem Indie-Rock und diesem ganzen atmosphärischen ein bisschen aufgeschlossener sind. Und mich persönlich, es gab da, glaube ich, kein einziger Song, der mir irgendwie positiv in Erinnerung geblieben ist. Negativ jetzt auch nicht. Das war eigentlich durch die Bank weg Musik, die mir nicht negativ aufgefallen ist, aber die mir auch nicht positiv aufgefallen ist. Also ein absolutes Durchschnittsalbum und von daher auch 5 von 10 Punkten.
Ich fand beim Reinhören, dass die Instrumente irgendwie komisch künstlich klingen. Also für mich klang es, als wenn zu viel nachgesteuert worden wäre und damit auch die Musik so ein bisschen totgemischt war.
Ich weiß, was du da meinst. Ja, wenn ich das jetzt mal auch von einer anderen Meinung aus höre, da fehlte irgendwie, obwohl sie einen auf emotional machen und Gefühle hier, Gefühle da, fehlte mir irgendwie diese gefühlsmäßige Tiefe.
Ja, also es ist schon druckvoll produziert, aber vielleicht ein bisschen zu druckvoll. Ne? Also ich finde, so druckvoll ist die Musik dann wiederum nicht. Ne? Das stimmt schon. Ja. Ja, kann ich verstehen.
Platz 24. Within the Runes mit dem Album Blackheart ist... Ja, wie man schon hört, Jakob hat 8,5 Punkte gegeben, Marcel hat wieder 5,0 gegeben. Ich fand das Album sehr komplex, deswegen wundert mich Jakobs Bewertung nicht. Es sind ein paar schöne Metalcore-Anleihen drin, also es hat einen schönen Drive, es ist sehr modern, es geht straight nach vorne. Es hat mich an Rings of Saturn erinnert, falls jemand diese Band kennt, die ist auch sehr, sehr vertrackt. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen Rings of Saturn light. Es war doch teilweise ein bisschen anstrengend, also man muss sich wirklich darauf konzentrieren, aber dennoch war es aufgeräumt. Aber eben, wie gesagt, ein sehr komplexes Album, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Jakob es sehr abfeiert.
Richtig. Ja, also Within the Ruins, die verfolge ich schon ein bisschen weiter. Ich habe damals, 2013 was glaube ich, das Album Elite gehört. Und da fand ich das auch schon, diese Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, diesen Metalcore-Sound, diesen Breakdowns auch und auch diesen typischen Gesang, aber verbunden wirklich mit neoklassischen Gitarrenlicks, vertrackten Grooves, richtig genial. Und ich finde das toll, dass die das jetzt weitermachen, allerdings mit neuem Sänger, der, wie ich finde, aber sehr gut reinpasst. Ich finde, der klingt noch mal ein bisschen härter fast als der davor. Der bringt das fast ein bisschen mehr Richtung Deathcore manchmal statt Metalcore. Der Klargesang, der dabei ist, der wird vom Basser gesungen. Der stört mich fast ein bisschen. Ich finde, der müsste eigentlich gar nicht unbedingt sein. Aber okay. Der King-Gesang bringt natürlich noch mal ein bisschen eine andere Farbpalette mit rein. Macht das noch mal ein bisschen abwechslungsreicher. Aber ich bräuchte ihn in diesem speziellen Moment gar nicht unbedingt. Es ist wirklich ein tolles Album. Ja, es ist komplex, aber wie gesagt, ich finde, sie sind ihrem Sound treu geblieben und haben ihn fast noch ein bisschen verfeinert. Es geht auch so ein bisschen, ja, Rings of Saturn, Pierre, hast recht, wer Born of Osiris kennt, finde ich auch ein bisschen in die Richtung. Und tatsächlich auch eine meiner Lieblinge, die es leider nicht mehr gibt, The Human Abstract. Das erinnert mich auch immer wieder, vor allem diese Gitarrenarbeit erinnert mich sehr an die Band. Und ich stehe einfach total auf dieses neoklassische Gefrickel kombiniert mit diesen harten, ja, vertrackten Grooves, die auch ein bisschen in die Djent-Richtung gehen manchmal. Das finde ich echt eine total gelungene Mischung, die richtig gut rüberbringen. Und auch das Gitarrenspiel ist auch total ikonisch für die, finde ich. Man hört sofort, wer da Gitarre spielt, finde ich. Das ist halt eine ganz spezielle Art zu spielen. Ne? Also es wird ja fast ständig soliert, kann man fast sagen. Ne? Mal im Hintergrund, mal im Vordergrund. Das finde ich schon richtig spannend gemacht und für jemanden, der moderne Prog-Metal, auch Metalcore, Deathcore gerne hört, der sollte das auf jeden Fall gehört haben, finde ich.
Es ist auch das Album, das du von allen am besten bewertet hast. Also bei dir wäre es auf oder ist es auf Platz 1? Und ich glaube, damit hast du Within the Runes auch vor dem letzten Platz bewahrt, denn
das kann sein.
Das hat, ja, es hat zweimal eine 4,0 bekommen, einmal eine 4,5 und dann eben die 5,0 von Marcel. Marcel, mich würde es sehr wundern, wenn du jetzt wieder sagst, dass du es langweilig findest.
Nee, langweilig auf keinen Fall. Ich habe einfach nur den Zugang nicht gefunden. Also die Musik, die gab mir quasi nichts. Ich muss dazu sagen, dass mir das Vorgängeralbum Halfway Human eigentlich gut gefallen hat. Und jetzt mit dem neuen Album ging es wieder in eine Richtung, mit der ich eigentlich eher weniger anfangen kann, was Jakob schon gesagt hat. Es geht da sehr in die Metalcore-Richtung. Ja, es ist ein sehr vertracktes Album, aber wahrscheinlich auch aufgrund dieser Vertracktheit fehlt mir einfach da dieses gewisse Extra, um viel mit der Musik anfangen zu können. Also musikalisch ist es vollkommen in Ordnung, konnte wie gesagt meines Erachtens die Qualität des Vorgängers nicht halten. Und in dem Sinne ist das für mich so ein typisches, ganz, ganz typisches Mittelfeldalbum, was eigentlich an mir so ein bisschen spurlos vorbeigeht. Also es fiel mir jetzt nicht unbedingt negativ auf, weil es auch ein paar Songs hatte, die ich eigentlich ganz gut fand mit Domination und Hollow. Aber im Grunde genommen ist das definitiv kein Album, was ich mir in den Schrank stellen würde, weil es mich nicht toucht. Weil es mir persönlich ein bisschen allzu vertrackt ist.
Tja, ich freue mich, wenn es rauskommt. Wird sofort gekauft.
Ich werde auf jeden Fall reinhören, also erstmal durchhören, wenn es dann raus ist.
Mhm. Es sind auch zwei instrumentale Tracks drauf.
Tracks drauf.
Die sind auch richtig genial. Sollten allen Musikern da draußen die Kinnlade runtergehen dabei.
Kommen wir zu Platz 25. Das sind Nocte Obducta mit Irrlicht. Sehr interessant, wenn man sich die Bewertung anguckt. Rüdiger hat 8 Punkte gegeben. Walter hat nur 2,5 Punkte gegeben. Die Scheibe kommt auf eine Durchschnittsnote von 5,35, also schon ziemlich, ziemlich weit unten, wenn man eben bedenkt, dass viele so zwischen 6, 7, 8 Punkte normalerweise vergeben für die anderen Alben. Ich muss sagen, ich habe den Titel gelesen, habe dann mir die Songtitel angeguckt, das Albumcover gesehen und dachte erst, oh Gott, okay, was wird das jetzt? Hab dann ein bisschen reingehört, fand es dann doch gar nicht mehr so schlecht. Ich mochte die teils rock'n'rollige Gitarre und die Riffs können schon was, aber die Produktion ist so gewollt schlecht, wie man es eben im Bereich Black Metal kennt und da gehen die unter. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ist es das, was man beim Blick auf dieses Cover erwartet, weshalb mich auch Rüdigers 8,0 Punkte nicht wundern, weil er eben genau sowas gerne hört, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ihr beiden habt Marcel 4,5 und Jakob 6,5 Punkte gegeben. Marcel, fang doch mal an mit deinem Eindruck von dem Album.
Generell muss ich so auf diesen Proto-Black-Metal, auf diesen sehr, sehr gewollt, minimalistisch produzierten Black-Metal, ich muss auf den Bock haben. Jetzt im November hatte ich da keinen Bock drauf. Nocte Obducta, das Album, das lag mir schon ein bisschen länger vor. Von daher ist das auch, glaube ich, das am meisten gehörte Album in dieser Soundcheck-Gruppierung. Und ja, auch wie schon bei dem vorletzten Platz Within the Ruins, ich habe einfach absolut keinen Zugang zu der Musik gefunden. Also ich kann da Rüdiger sehr gut verstehen, wenn er auf diesen Proto-Black-Metal abfährt. Und es gibt da auch meines Erachtens sehr gute Bands in diesem Sektor, wie beispielsweise Bethlehem aus Griffenbruch. Hört. Grüße an dieser Stelle. Aber im Grunde genommen war jetzt das Album Irrlicht, war es ein Album, was auch ja komplett an mir vorbeigeht und ich echt wenig damit anfangen kann. Bei mir will einfach keine Atmosphäre aufkommen. Nocte Obducta möchte auf Teufel komm raus diese düstere Atmosphäre auch durch die etwas gewollte Produktion so hervorheben und schafft es bei mir einfach nicht. Insofern 4,5 Punkte, leider nur. Hat auch den ein oder anderen vielleicht ganz okayen Song, aber wenn man den auf vollständige Distanz sieht, ja, kann ich eigentlich sehr wenig mit Nocte Obducta anfangen.
Du hast doch aber mal ein Album von denen bewertet und das hatte, glaube ich, sogar eine 8,0, ne?
Es gab eine Zeit, in der ich auf Avantgarde Black Metal ziemlich abfuhr. Und wenn man mal bedenkt, dass Umbriel auch Anfang 2013 erschien und sich seitdem auch mein musikalischer Geschmack ein bisschen gewandelt hat, kann ich die jetzige Note auch absolut rechtfertigen, genauso wie die damalige Note. Umbriel erschien im März 2013 zu einer sehr, sehr affinen Zeit für diese Musik meinerseits. Und jetzt muss ich einfach dazu sagen, ich bin auch recht unvoreingenommen an das Album gegangen, aber es hat mir einfach absolut nichts mehr gegeben.
Soll ich weitermachen?
Ja, Jakob, was sagst du denn zum neuen Nocta Obducta-Album?
Ja, also Nocta Obducta ist auch eine Band, die erstmal einen totalen bescheidenen Bandnamen hat, wenn ich das mal sagen darf. Schwer auszusprechen. Und ich weiß noch, Umbriel habe ich ähnlich bewertet. Das fand ich wirklich auch noch ganz in Ordnung. Dann kam halt dieses Mogont Jakum, nachdem die Nacht herabgesunken. Das war fürchterlich. Und ich hatte wirklich die Befürchtung, dass es so fürchterlich weitergeht, obwohl da ja noch ein anderes Album zwischen kam, ich weiß. Aber Irrlicht hat mich dann doch wieder ja ein bisschen positiver gestimmt. Ganz so schlimm war es so wirklich nicht. Es war nicht mehr so experimentell wie dieses Mogont Jakum. Ja, es ist echt gut gemachter Black Metal mit okayen deutschen Texten. Die könnten, finde ich, ja, ein bisschen ja, herabkommen von ihrem ganz so philosophischen und aufgesetzten. Das stört manchmal ein bisschen. Aber es ist trotzdem, ja, eine Band, die man als Black Metal-Fan sehr gut hören kann. Die Produktion stört mich, Pia, auch ein bisschen. Finde ich auch schade, dass die Snare klingt irgendwie, als ob ich, weiß nicht, irgendwie auf ein Stück Pappe haue, zum Beispiel. Das, was ich schade finde, ich verstehe das nicht. Klar, wenn man irgendwie versuchen, Atmosphäre irgendwie rüberzubringen, aber das kann man auch mit einer bisschen besseren Produktion. Da geht einfach ganz viel unter. Ich meine, die spielen wirklich ja auch ihre Instrumente gut. Und da verstehe ich nicht, warum produziert man das so, dass man davon irgendwie die Hälfte nicht hört. Um das mal drastisch zu sagen, ne?
Das ist auch mein großes Problem mit diesem Genre.
Ja. Aber es sind wirklich starke Momente dabei, wirklich, wo ich sage, okay, Jungs, ihr habt mich wirklich ein bisschen wieder zurückgeholt. Aber über die Benotung möchte ich dann auch nicht gehen, weil die war auch vorher, also die haben sich auch hochgearbeitet bei mir auf eine 6,5. Das war vorher ein bisschen drunter noch.
Genau, und wir kommen meines Erachtens auch gleich zu einer Band, die ich mir aufgeschrieben habe, die auch in diesem Monat ein Album veröffentlichte, wo dieser Avantgarde Progressive Black Metal um Längen besser hervorkommt. Aber zu denen komme ich dann gleich noch.
Genau, das waren so die, wie schon gesagt, die Top 7 in diesem Fall, die sich aber Platz 1 bis 3 teilen. Und die drei letztplatzierten Bands. Natürlich gibt es jetzt aber noch Alben, die euch beiden aufgefallen sind, die jetzt im Mittelfeld gelandet sind, die aber noch erwähnenswert sind. Mir ist ein Name aufgefallen, wo ich auch dachte, huch, was machen die denn in unserem powermetal.de Soundcheck? War dann freudig überrascht, dass sie doch recht gut bewertet wurden und auf Platz 13 gelandet sind. Die Rede ist von Hatebreed mit dem Album Weight of the False Self. Und Hatebreed sind eher in Richtung Hardcore zu verorten. Man muss eigentlich einleitend nicht viel zu dem Album sagen, außer dass es 12 Titel hat und nur 35 Minuten lang ist.
Das ist richtig.
Also auf den Punkt und es macht keine Gefangenen, oder?
Genau, das ballert auf Teufel komm raus los. Generell bin ich auch dem Hardcore gepickt mit Thrash Metal sehr offen gestimmt, siehe Propane. Warum ich der Hatebreed-Scheibe nur 7,5 Punkte gegeben habe, weil es auch sehr viele Passagen gab, bei denen ich dachte, boah, hätten die jetzt mal, keine Ahnung, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze gehalten und einfach mal drauf losgeballert und hier noch ein Break und da noch ein Break. Da fehlte mir so das letzte Quäntchen, um eventuell 8 oder 8,5 Punkte zu geben. Aber eigentlich ist Weight of the False Self ein absolut typisches Hatebreed-Album. Jakob, was sagst du denn zu Hatebreed?
Also ich wurde ja auch erkoren dazu, das Review auch zu schreiben. Da war ich erstmal ein bisschen überrascht, dass ich das machen sollte. Aber hab mir das dann angehört und hab dann das sehr gut verstanden, warum ich dazu auserwählt wurde. Weil es einfach, ja, richtig geiler Hardcore-Metal ist mit Breakdowns, wie du schon gesagt hast, mit einer, ja, sehr modernen Produktion. Und das Album macht einfach echt Bock. Also es macht richtig Spaß. Und es ist wirklich wie so eine Motivationstherapie, finde ich. Vor allem Songs wie damit der Titeltrack Weight of the False Self oder auch davor Set It Right, Start With Yourself. Das sind echt Songs, finde ich, die kann man sehr gut gebrauchen, wenn man mal irgendwie ein bisschen down ist und ein bisschen Motivation braucht, einen Arschtritt braucht. Das kann dieses Album sehr gut machen. Und ich finde aber auch, Marcel, für noch eine höhere Note als 7,5, die ich auch gegeben habe, fehlt mir auch ein bisschen Abwechslung auf Albumlänge. Und es sind auch ein paar Songs dabei, finde ich, die ein bisschen austauschbar sind. Aber unterm Strich ist es wirklich ein Album, das total Spaß macht und mich echt überrascht hat, dass Hatebreed auch nach so vielen Jahren immer noch ordentlich was zu sagen hat.
Absolut. Du hast jetzt gerade schon zwei Anspieltipps genannt. Ich möchte mit A Stroke of Red auch meinen Anspieltipp nennen. Von daher, Leute, hört euch den mal an.
Und die Texte sind auch, wie man es aus dem Hardcore-Bereich kennt, ziemlich intelligent, oder?
Ja, genau. If you want to make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Das finde ich einmal eine ganz, ja, einfach klare Aussage, mit der jeder was anfangen kann. Und wie ich meinte, ist echt so ein Arschtritt ist, finde ich. Oder auch dann bei Set It Right, Start With Yourself. Da singt er zum Beispiel, if you think you should change someone, start with yourself. Finde ich auch gut. Oder dann, something you see needs respect, start with yourself. Mhm. Finde ich einfach, ja, ganz starke Aussagen.
Definitiv.
Absolut. Von daher bin ich auch froh, dass wir das zumindest in dieser Soundcheck-Folge mal erwähnen und es nicht einfach so untergeht.
Auf jeden Fall.
Ein weiteres Album, bei dem du bestimmt fröhlich bist, dass wir es erwähnen und es nicht einfach so untergeht, ist die neue Sodom-Scheibe.
Ja, natürlich. Genesis 19. Ja, ganz genau. Und irgendein Vöglein hat mir auch gezwitschert, dass wir eventuell in der nächsten Folge auch nochmal den ein oder anderen Satz über die Band verlieren werden.
Nicht nur eventuell. Und nicht nur wir.
Man darf gespannt sein. Das Album ist geil. Das Album ist grundsätzlich überhaupt nicht mit Decision Day von 2016 vergleichbar, zumal ja auch Tom alle Leute ausgetauscht hat und aus einem Trio ein Quartett gemacht hat. Leute, die Persecution Mania oder Agent Orange geil fanden, werden auch Genesis 19 super toll finden, da bin ich mir absolut sicher. Und von daher ist es auch, oder bekommt es von meiner Feder aus eine berechtigte 9 von 10 Punkte Benotung. Ja, und bei 6,0 kann ich dich absolut nicht verstehen, Jakob.
Ja. Ach, ja, irgendwie, ich wollte es auch irgendwie besser finden. Und es hat auch wirklich ein paar Lichtblicke. Aber irgendwie habe ich mir da mehr erhofft. Ich finde, es wird so oft versucht, ein bisschen wie Slayer zu klingen, was irgendwie gar nicht sein müsste. Das hatte, finde ich, der Tom gar nicht nötig. Und ja, es ist irgendwie doch relativ viel irgendwie einfach, ja, wie soll ich sagen, musizieren nach Vorschrift sozusagen. Es ist ein gutes Thrash-Metal-Album, ist es, aber viel mehr auch nicht. Auch vor allem, weil sie jetzt ein Quartett sind, da hätte ich mir irgendwie noch mehr erhofft, irgendwie, dass da wirklich noch mehr Feuerwerk passiert. Baldo und Pigpen, das ist ein echt lustiger Songtitel, aber ein geiler Track. Mehr Songs wie der und ich hätte da auch noch mehr gegeben. Ne? Wiederum dieses Nicht mehr mein Land, das finde ich wiederum ja fast ein bisschen zu platt. So, die Riffs finde ich zu einfach, der Text ist auch ein bisschen zu einfach. Und es geht halt aus diesem Thrash-Metal-Korsett überhaupt nicht raus und ist da halt wirklich mehr einfach Dienst nach Vorschrift, was auch in Ordnung ist. Aber darum bin ich da halt eher bei einer 6 als höher.
Aber vielleicht erfahren wir ja auch irgendwann mal etwas mehr über den einen oder anderen Song.
Genau.
Irgendwann in 2 Wochen vielleicht mal etwas mehr über. Genau. Ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden es war. Jemand wollte noch über Iron Savior Skycrest sprechen. Das Album ist auf Platz 9 gelandet. Knapp vor Sodom.
Genau. Von daher bin ich auch froh, dass es eigentlich der Groß unserer Redaktion ziemlich gut aufgefasst hat. Ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dass nach nur etwas mehr als 1,5 Jahren dann wieder ein neues Iron Savior Album in den Startlöchern steht. Zumal ja auch der Bassist, glaube ich, Anfang des Jahres seine Krebserkrankung publik gemacht hat, die jetzt aber komplett erfolgreich überstanden hat. Von daher alles Gute weiterhin, Jan Sören, wenn du das hören solltest. Skycrest ist generell einfach ein sehr, sehr geiles Power-Metal-Album made in Germany. Ich bin ich glaube 2004 bin ich auf Iron Savior aufmerksam geworden. Battering Ram ist auch bisher immer noch mein Lieblings-Iron Savior-Album. Und über die Bank weg kann man sich einfach auf Pete und Iron Savior komplett verlassen. Und wie schon gesagt, hat ja auch Pete zusammen mit den beiden Persuader-Musikern Anfang der Nullerjahre dann Savage Circus auf die Beine gestellt. Von daher ein lustiger Zufall, dass jetzt sowohl Persuader als auch Iron Savior in diesem Monat vertreten sind. Wer eigentlich einen guten Querschnitt oder einen guten Appetizer zum Album haben möchte, der hört sich mal Our Time Has Come an. Ein sehr hymnisches, aber auch sehr, sehr ab und zu sehr schnelles Stück und generell ein sehr abwechslungsreiches Album und hat auch mit Ease Your Pain von besagtem Jan Sören dann auch einen eingesungenen Song dann dabei, der mir auch sehr gut gefällt, ist ein bisschen balladesker, generell Power Metal, wie er eigentlich sein sollte. Gefällt mir sehr, sehr gut, tolle Gitarrensoli, coole Hooks, coole Refrains, die Chöre sind toll und generell bin ich auch ein sehr, sehr größer Sympathisant von Pete. Das ist ein unheimlich netter, aber auch sehr talentierter Musiker und würde mich freuen, auch noch viele Jahre was weiterhin von Iron Savior zu bekommen.
Und ich sag nochmal einen Satz, den vielleicht andere nicht so unterschreiben können, aber ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest, Marcel. Ich fand, das Album klingt wieder ein bisschen mehr nach Gamma Ray. Was ich positiv finde.
Na, schwierig, weil ja auch seit ein paar Jahren nichts mehr von Gamma Ray kam.
Richtig. Aber ich finde, es hat mich irgendwie in den Refrains oder auch an den Gesangslinien, an den guten Kai ein bisschen erinnert, der ja auch mal Teil der Band war. Also ich fand es auch nicht nur wegen dieser Gamma Ray Parallele, ich fand es auch ein solides Album, das ich auch nicht so erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ich dachte wirklich, das wird ein bisschen durchschnittlicher, aber nein, ich finde, das ist echt gut geworden. Besser als es davor auch. Kann man auf jeden Fall machen.
Die Parallele kommt ja auch aus dem Hamburger Raum nicht von ungefähr. Kann man definitiv miteinander vergleichen, muss ich mir mal Gedanken machen. Aber im Grunde genommen, was du schon gesagt hast, absolut solider deutscher Power Metal, wie er eigentlich sein sollte. Finden wir beide eigentlich ganz gut.
Stimmt, Jakob hat 7 Punkte gegeben.
Was ja für Jakobs Verhältnisse im Power-Metal-Bereich eigentlich sehr alt.
Einer 11,0 entspricht.
Absolut. Das beste Power-Metal-Album, was jemals veröffentlicht wurde, was nichts mit Rhapsody zu tun hat.
Danke, ja. So kann man es nennen, ja.
Gut, eins haben wir noch. Ich glaube nur noch eins, über das wir kurz sprechen wollen aus dem Soundcheck.
Ja.
Das ist das Album auf Platz 15, Phil Campbell and the Bastard Sons, We Are the Bastards.
Das ist ja, wie wir wissen, die Band um den ehemaligen Motorhead-Gitarristen. Und ich fand, sein erstes Album klang für mich zu sehr nach Motorhead. Das neue Album finde ich wirklich richtig überraschend frisch. Klar, es hat immer noch absolutes Trademark-Riffing, aber durch den Gesang und auch ein bisschen durch die Riff-Arbeit und auch durch die Schlagzeugarbeit ist es wirklich, ich finde, ein modernes Alternative-Rock-Metal-Album geworden, das ich echt nicht erwartet hätte. So, da werden sich jetzt vielleicht einige irgendwie die Hände auf den Kopf schlagen und denken, nein, aber hört euch das mal an. Ich finde, es ist wirklich eine richtig geile Mischung aus Oldschool und Modern. Das macht richtig Spaß beim Hören.
Kann dem eigentlich nur zustimmen. Was du schon gesagt hast, das Debütalbum The Age of Absurdity ging ein bisschen auf Nummer sicher. Das war jetzt auch, ich glaube, mitunter die erste Veröffentlichung nach dem Aus von Motorhead. Klar, man hat dann irgendwie auch Motorhead 2.0 bei Phil Campbell and the Bastard Sons erwartet, aber der zieht komplett sein Ding durch. Das ist ein ziemlich starkes Rockalbum geworden, was er zusammen mit seinen Söhnen aufgenommen hat und einem gewissen Neil Starr am Gesang. Und ich finde auch, dass generell dieser etwas rotzigere, schnoddere Gesang von Neil Starr hervorragend zu Phil Campbell und seiner ganzen Riffarbeit passt. Insofern ein sehr cooles Rock'n'Roll-Album mit Groove, Seele und auch diesem gewissen Hang zur Experimentierfreudigkeit. Also da klingt ja auch nicht jeder Song wie der vorher vorangegangene. Sehr cooles Abwechslungsreichtum, macht von vorn bis hinten Spaß. Hätte vielleicht noch einen Notenpunkt mehr gegeben, wenn es beispielsweise im Frühjahr erschienen wäre, wenn die Zeit für längere Autofahrten prädestiniert wäre. Aber so ist We Are The Bastards eigentlich in meinen Augen sehr cooles Rock'n'Roll-Album mit der einen oder anderen Überraschung geworden.
Schön. Das war der Soundcheck November 2020, würde ich sagen.
Ein sehr schöner Soundcheck, ja.
Ja.
Es gab aber natürlich in oder es gab und wird geben im Oktober, November noch ein paar andere Alben, die wir nicht im Soundcheck besprochen haben, von denen wir aber trotzdem glauben, dass sie es wert sind, an dieser Stelle erwähnt zu werden. Und weil wir jetzt alle immer noch extrem gespannt sind auf das, was Marcel vorhin gespoilert hat, würde ich sagen, fang doch einfach mal an.
Ja, sehr gerne. Und zwar geht es um eine Band aus Ludwigshafen namens Maladi. Maladi gehen sehr in die Progressive Avantgarde Black Metal Richtung, aber unheimlich emotional, mit sehr, sehr großer Experimentierfreudigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt hat auch die Band um Björn Köppler, ganz, ganz lieben Gruß an dieser Stelle, auch 3 Studioalben und 2 EPs veröffentlicht, die mich komplett geflasht haben. Also auch wenn es nicht meine Musikrichtung, also meine favorisierte Musikrichtung ist, gab es immer absolut berechtigterweise so Benotungen von 8,5 bis 9,0. Und was jetzt Maladi auf dem neuen Album The Grand Aversion herausgeholt haben, das ist absoluter Ehrenwert. Generell stehe ich ja auch darauf, wenn es im Black Metal so ein bisschen schneller zugange geht. Man betrachte sich zum einen mal das Cover-Artwork, was sehr gewaltig, aber auch zum Teil emotional erscheint. Also ich brauchte definitiv, nachdem ich das Album gehört habe, einen Schnaps. Es steckt voller Chaos, blinder Wut, Zorn und Raserei auf der einen Seite, aber auch unheimlich durchdachten Momenten und auch sehr gefühlvollen, emotionalen Momenten, die man auch erstmal sitzen lassen muss, mit sehr viel Wehmut und Melancholie. Also da hat der gute Herr Köppler sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt, wie auch in seine vorherigen Werke. Generell, also wer auf diese Mixtur von sehr, sehr kaltem, rasendem Black Metal steht und dann eben einem gewissen Gespür für Emotionen, auch zusammen mit Saxophonklängen und sehr, sehr viel Epik und Drama, der ist bei The Grand Aversion von Maladi an genau der richtigen Adresse. Ist ihr 4. Album, kam Mitte Oktober raus und kann ich wirklich eigentlich jedem Freund dieser Klänge wärmstens oder kältestens ans Herz legen.
Alles klar. Kälte kommt bestimmt auch auf, wenn man sich die neue Death Angel anhört, oder?
Im Gegenteil. Man hat ja während der Corona-Zeit von vielen Bands eher wenig gehört. Death Angel haben, ich glaube, im letzten Jahr haben sie ein sehr, sehr gutes Album veröffentlicht und haben jetzt eine EP rausgebracht, die nur digital über Nuclear Blast erschien, mit dem Namen Under Pressure. Und da dürften Queen-Sympathisanten direkt mit den Ohren schlackern, weil sie eben den Song von Queen und David Bowie gecovert haben in einer unfassbar geilen Version. Und da habe ich auch in der Rezension geschrieben, dass das mit Abstand das ungewöhnlichste und daher mutigste Cover des Jahres 2020 ist. Denn wenn man jetzt diesen Bay Area Thrash, für den halt Death Angel nach wie vor stehen, zusammen mit Queen und David Bowie und diesem absoluten Hit Under Pressure dann eben zusammenfügen möchte, dann ich war absolut positiv überrascht, was die Jungs dann daraus gemacht haben. Denn sowohl Sänger Mark als auch der Gitarrist, die holen das Beste heraus, was man aus diesem Song halt herausholen kann. Und eine sehr, sehr mutige Nummer, aber daher auch eine sehr gelungene Nummer. Wie schon gesagt, die EP, die erschien über Nuclear Blast mit drei weiteren Tracks. Zum einen Faded Remains geht auch in eine sehr, ja, vielleicht ruhigere Richtung, als die man eventuell von Death Angel erwarten könnte. Und es gab 2 Akustiknummern von Revelation Song, das auf dem letzten Album erschien, und dem 1990er Hit A Room with a View. Als ich mir die komplette EP mal angehört habe, hatte ich auch sehr, sehr häufig den Gedanken von einem typischen Sons of Anarchy Soundtrack. Also generell war die EP eine absolut positive Überraschung und darf auch deswegen nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Schön. Eins hast du noch für uns, ne?
Eins habe ich noch, genau. Und die Platte, die kam über Kernkraftritter Records vor einigen Tagen bei mir an. Es ist ein Konzeptalbum über Ed Gein. Und die Band heißt Corrosive. Corrosive selbst hat auch in der Vergangenheit im Death-Metal-Sektor von sich reden gemacht, kommen aus Marburg. Und dieses Album, was sie jetzt rausgebracht haben mit dem Titel Ed, ist quasi zweigeteilt. Auf den ersten vier Songs inklusive Hidden Track gibt es dann eben die, oder wird dann thematisch das Leben und die Gräueltaten von Ed Gein nochmal thematisiert in einer sehr, sehr brutalen Art und Weise. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und auf den letzten vier Songs wurde dann nochmal das erste Demo von den Jungs, ich glaube, das ist datiert auf 1998, nochmal komplett neu eingespielt. Und daran merkt man, wie gut die Band gealtert ist und wie gut das Songmaterial auch mit neueren Tracks dann in Einklang zu bringen ist. Also wer generell auf Oldschool Death Metal steht, mit vielleicht einem klitzekleinen Hang zu dieser skandinavischen Note, der ist bei den Marburgern von Corrosive an genau der richtigen Adresse und von daher auch schöne Grüße an die Jungs an dieser Stelle.
Und das Albumcover könnte auch von Cannibal Corpse sein.
Definitiv. Guckt euch das an, wenn ihr jetzt auf euer Smartphone schaut. Es ist schon sehr, sehr cool. Verdient auch eigentlich eine Vinylauflage, damit es noch besser hervorkommt. Aber man kann nicht alles haben.
Ich mache dann mal weiter. Ich habe zwei Alben mitgebracht. Das erste habe ich auch für powermetal.de rezensiert. Und das ist von Mitochondrial Sun, Sue Pulsara. Mitochondrial Sun ist das Projekt des ehemaligen Dark Tranquillity-Gitarristen Niklas Sundin. Das erste Lebenszeichen hat er Ende 2019 von sich gegeben mit, ich glaube, einem Track, mit einer Single, die rausgekommen ist. Und das erste Album kam im Februar dieses Jahres raus. Sue Pulsara ist schon das zweite Album. Übersetzt heißt Sue Pulsara 7 Pulsare. Ich hoffe, dass Pulsare die richtige Mehrzahl für Pulsar ist. Das Projekt ist komplett instrumental und ist sehr elektronisch, aber der Spirit von dem, was das Gitarrenspiel von Niklas Sundin bei Dark Tranquillity ausgemacht hat, ist auch hier sehr deutlich herauszuhören. Wenn man da einfach nur reinhört und nicht weiß, wer dahinter steckt, dann wird man trotzdem denken, Mensch, irgendwoher kenne ich das doch. Das Album ist sehr atmosphärisch, geht so ein bisschen, wie ich finde, in Richtung des melodischen Post-Black-Metal, wie Alcest es machen. Die Songs sind im Gegensatz zu dem Debütalbum wie eine Achterbahnfahrt. Also das Debütalbum ist recht ruhig gewesen, dieses Album jetzt nicht. Es sind insgesamt 8 Tracks, davon sind 7 eben nach diesen 7 Pulsaren benannt, also Pulsara 1-7. Und der letzte Track, dessen Titel mir gerade entfallen ist, ist dann ein sehr ruhiger Track. Also bekommt man dann am Ende nach dieser Achterbahnfahrt auch noch ein bisschen was zum Runterkommen.
Wie viel Dark Tranquillity steckt denn in dem Album deiner Meinung nach drin?
Es ist tricky. Also Dark Tranquillity sind ja auch schon atmosphärisch, aber bei weitem nicht so wie Mitochondrial Sun. Man hört es aber sehr deutlich an dem, ich schätze, dass er keine Gitarre eingespielt hat, die jetzt elektronisch klingt, sondern ich denke mal, dass es ein komplett elektronisch produziertes Album ist und das, was eben bei Dark Tranquillity die Gitarren-Soli waren, das ist schon 1:1 so. Also das hätte so auch auf einem Dark Tranquillity-Album landen können. Insofern, dadurch, dass es keinen Gesang oder ähnliches gibt, was davon abrücken könnte, würde ich schon sagen 50%.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, also wer sowas wie Long Distance Calling mag, sollte da auf jeden Fall mal reinhören.
Ja, da werde ich nach dieser Parallele definitiv mal reinhören, weil ich Long Distance Calling, ich glaube, im vergangenen Jahr auf dem Brockhart Festival gesehen habe, auch mit ihren sehr, sehr atmosphärischen Instrumentalsongs. Und ich fand das total, total hervorragend. Und von daher bin ich sehr gespannt, was die Band dann noch so zu bieten hat. Also jetzt deine Band.
Das zweite Album, das ich an dieser Stelle empfehlen möchte, ist von Ghost Kid und das Album heißt auch Ghost Kid. Dahinter verbirgt sich Sushi, das ist der ehemalige Sänger von Eskimo Callboy und der hat jetzt mit anderen Musikern eben die Band Ghost Kid gegründet. Side Fact, 2 von diesen Musikern waren vorher bei To the Rats and Wolves und To the Rats and Wolves ist wiederum die ehemalige Band von Nico und Nico ist der neue Sänger von Eskimo Callboy. Okay. Wem das jetzt ein Knoten im Kopf ist, ich kann es verstehen. Die beiden sind ziemlich verstrickt, die beiden Bands. Die Band hat sich schon im Vorfeld sehr, sehr viel Mühe gemacht, also auch sehr gut auf sich aufmerksam gemacht. Denn es gibt schon viele Videos zu den Singles, die bisher rauskamen. Insgesamt 4,5. 4,5 deshalb, weil es zu This Is Not Hollywood 2 Versionen gibt. Er arbeitet viel mit Gästen. Zum Beispiel beim zweiten Song, der released wurde, Supernova, ist Markus Bischoff von Heaven Shall Burn dabei. Und es gibt auch einen Song, der noch nicht veröffentlicht ist, wo Mille von Creator mit dabei ist.
Da darf man auf jeden Fall mal gespannt sein.
Oh, definitiv. Also die erste Single, die rauskam, war Start a Fight. Die war richtig stark. Dann das erwähnte Supernova, das war gut, das war aber nicht so bahnbrechend wie das erste. This Is Not Hollywood fand ich dann schon nicht mehr so gut und ich hatte Angst, dass es immer schlechter wird. Also dass wirklich Start a Fight der Hammer-Track auf dem Album war und es danach nur noch bergab geht. Dem ist aber nicht so, denn vor nicht allzu langer Zeit kam der Song You and I raus und der ist richtig, richtig stark. Also bisher von dem, was released wurde, mein Lieblingslied. Sushi zeigt nochmal mehr, dass er ein unglaublich guter und auch sehr vielseitiger Sänger ist. Also er macht sowohl den Klagesang als auch die Shouts und Klagesang mit verschiedenen Gesangstechniken und auch die Shouts. Also es ist schon beeindruckend, was er drauf hat. Die Songs im Gegensatz zu den Eskimo Callboy Songs, die man so kennt, sind keine Party-Songs, sondern eher nachdenklich und künstlerisch. Und das wird nochmal unterstrichen, wenn man sich die Musikvideos anguckt. Und wenn man sich so gesehen mehr mit Ghost Kid beschäftigt, wird einem schnell klar, warum Sushi nicht mehr bei Eskimo Callboy ist. Denn offensichtlich ist das, was er jetzt bei Ghost Kid macht, das, was er sehr gerne machen möchte. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass das Album so schnell rauskommt, denn die Trennung ist, glaube ich, im Februar erst bekannt gegeben worden. Und von Februar bis jetzt alleine so ein Album zu produzieren, ist schon stark. Also kriegt man nicht mal eben so hin, wenn man da nicht wirklich mit Leidenschaft drin steckt. Das Album ist düster, teilweise trotzdem poppig und die Screams sind sehr großartig, die Sushi da abliefert. Von der künstlerischen Ausrichtung hat es mich an Marilyn Manson erinnert. Musikalisch würde ich sagen, wenn Linkin Park noch ein bisschen mehr Metal wären, dann kommt das sehr nah an Ghost Kid ran. Also von Linkin Park aus nochmal 3-4 Schritte Richtung Metal und dann ist man vom Sound her ungefähr da. Also straightforward, es ist viel Druck, viel Energie dahinter, aber auch sehr viel Emotion und das, die ganzen Songs, die bisher rauskamen, kommen sehr authentisch rüber. Also ich empfehle wirklich sehr, in You and I reinzuhören, den Song auch komplett durchzuhören, weil er alle Stärken von Ghost Kid offenbart und das auch unabhängig davon, ob man Eskimo Callboy mag oder nicht, denn es ist schon sehr anders. Genau, von daher klare Reinhörempfehlung in You and I und wenn man das mag, dann lohnt es sich sicher auch, sich das ganze Album zu hören, beziehungsweise wenn dann am 13.11. das Album schon erschienen ist. Wenn diese Folge erscheint, dann kann man auch den Mille-Song schon hören.
Oh, sehr cool. Gerade auf den bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Jakob, was hast du mitgebracht?
Ja, ich bringe sehr unterschiedliche Alben mit. Und zwar, ich fange mal an mit einem Album, das jetzt nicht so überraschend ist für mich. Und zwar ist es von Devin Townsend, ein Live-Release.
Ja, das war klar.
Der heißt Order of the Magnitude Empath Live Volume 1. Und das kam am 23.10. raus. Und ist ein Doppel-CD mit DVD oder Blu-ray. Und insbesondere der Konzertmitschnitt, also der Videomitschnitt, sag ich mal, ist wirklich das Herzstück dieser CD. Es ist einfach großartig, was er da auf die Beine gestellt hat und sollte allen Devin Townsend-Fans dringlich empfohlen werden, weil er, also Devin hat sich entschieden, alle Backing-Tracks wegzulassen und sie live einzuspielen, das heißt mit Live-Musikern. Und dadurch gewinnt die Musik so viel an Lebendigkeit und Tiefe, das ist Wahnsinn. Hat er auch wirklich eine große Menschenansammlung auf der Bühne, die das halt alles mit umsetzen. Und alleine diesen Musikern zuzugucken, ist eine Wonne. Also das sind wirklich namhafte Leute von ehemalig Frank Zappa zum Beispiel, von The Crimson Project, von Martin Morgan, von Casualties of Cool sind da einfach ganz viele und Haken natürlich auch noch, ganz viele namhafte Musiker dabei, die das Konzerterlebnis abrunden und das ist einfach großartig. Also musikalische Perfektion und beste Unterhaltung, sag ich mal. Wer Devin kennt, weiß ja, dass da kein Auge trunken bleibt bei den Konzerten.
Sieht das ein bisschen so aus wie Avantasia, wenn die ihre ganzen Sängerinnen und Sänger dabei haben?
Ja, ist nicht so ganz so theatralisch, sag ich mal, aber von der Fülle vielleicht schon. Er hat auch drei Background-Sängerinnen. Aber insbesondere die heißt Che Amé Doval, das ist die Dame, mit der er das Casualties of Cool Projekt auch gemacht hat. Mit der teilt er sich ganz viel Gesang und die singt auch einzelne Abschnitte alleine. Und das ist eine ganz tolle Gesangspartnerin, ähnlich wie die gute Anneke van Giersbergen, mit der sich ja auch einiges früher mal geteilt hat. Die hat nochmal ein bisschen eine ganz andere Klangstimme, aber ist ganz toll, finde ich. Die ein oder andere Gänsehaut ist gewiss, sag ich mal. Die Titeltrack, die Trackliste, sag ich mal, die ist spannend, weil die nicht ist, was man erwartet, sag ich mal. Die hat zwar ein paar Empath-Tracks, der Schwerpunkt ist aber auf CD1 oder der erste Hälfte des Konzerts wirklich auf Key von 2009, das Album. Es sind 4 Tracks drauf. Es sind aber auch Songs drauf wie Lucky Animals oder Kingdom, die jeder kennt und auf kein Konzert fehlen dürfen. Aber halt auch viele Songs, wo man sagen würde, okay, das hätte ich jetzt nicht so erwartet wie Coast oder Heaven Sent oder Disco Inferno von The Tramps. Kennt ihr alle. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was es ist, aber es dann hört, dann wisst ihr, ach der, von 1976 ist. Ja, macht irre Spaß, vor allem, also die Live-CDs bräuchte ich gar nicht unbedingt, aber das Video ist einfach der Hammer. Dann zweites, mach ich mal was ganz anderes, und zwar die Ärzte. Ich bin nicht so der große Ärzte-Fan bisher gewesen, hab eher, ähnlich wie bei den Toten Hosen oder auch Rammstein, die Songs, die im Radio liefen, fand ich immer ganz in Ordnung, aber ich brauchte von denen nicht unbedingt ein Album. Hab trotzdem ein paar, aber wäre jetzt nie so der größte Fan. Aber hell, als es angekündigt wurde und die ersten Songs rauskamen, dachte ich irgendwie, ey, das ist echt ganz interessant. Und das Album ist wirklich echt gut gemacht. Es ist, hat diesen Ärztewitz, sag ich mal, hat aber auch, ist wirklich musikalisch, finde ich echt nochmal ein Quantensprung. Es ist irre vielfältig. Es ist wirklich gut gemacht, hat wirklich diese rotzigen Punk, aber auch etliche andere Elemente. Das macht einfach irre Spaß zu hören. Und auch das Digibook ist ganz wertig aufgemacht. Das ist einfach wirklich eine Freude, das zu hören. Lädt immer wieder zum Schmunzeln ein, zum Nachdenken oder auch einfach zum Genießen. Macht Spaß.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe mir das Album auch mal angehört bei Spotify und fand es absolut großartig. Und so nach dem ersten Hören würde ich sogar sagen, bestes Album seit der 13.
Ja, dachte ich auch schon fast, ohne das alles so eng mitverfolgt zu haben. Aber ich fand die anderen Alben, die gingen alle so an mir wirklich ein bisschen sang- und klanglos vorbei und dieses halt nicht. Hat offenbar einen Grund, weil die 13 war auch das letzte, wo ich gesagt habe, okay, da kenne ich alles. Genau, und das nächste Album ist dann wiederum ein bisschen typischer für mich, und zwar ist das die John Petrucci Solo-Platte. John Petrucci ist natürlich der Gitarrist von Dream Theater und auf seiner Solo-Platte hat er mit seinem ehemaligen Bandkollegen, nämlich Mike Portnoy, gemeinsame Sache gemacht. Am Bass ist auch eine bekannte Person, Dave LaRue. Und das ist einfach unglaubliches Feuerwerk an Soli und Riffs und Prog. Und es macht einfach viel Spaß, vor allem, glaube ich, als Musiker das zu hören. Aber auch sonst, finde ich, schüttelt er da tolle Melodien aus dem Ärmel. Also, dass man das nicht nur als Musiker alles auseinandernehmen muss, sondern auch Spaß macht, einfach zu genießen. Und besonders toll finde ich daran, dass halt wirklich dieser Spirit von früher Dream Theater aufkommt. Nämlich Mike Portnoy und John Petrucci gehören einfach zusammen, finde ich. Wenn die zusammenspielen, passiert einfach Magie, finde ich. Und das hört man an dieser Platte überall einfach. Das ist wirklich ein bisschen, als ob man Dream Theater Instrumentalstück hört. Und darum allen wirklich empfohlen, die Dream Theater natürlich mögen und auch das Schaffen der Musiker auch verfolgt und schätzt. Ganz tolles Soloalbum auf jeden Fall.
Ganz, ganz viele tausend Hörempfehlungen gibt es jetzt hier in diesem Podcast. Ihr findet ganz viel davon in den Shownotes. Die Shownotes verlinken selbstverständlich auch zum Soundcheck von powermetal.de, wo ihr euch dann die Benotung nochmal im Detail angucken könnt. Wenn man auf die Zahlen hovert, kommt auch der eine oder andere Kommentar. Marcel ist, glaube ich, ganz vorne mit dabei, wenn es um Kommentare geht. Ich finde es immer sehr schön, wenn die Note so kurz begründet wird. Von daher klickt da einfach mal rein, wenn ihr hier fertig seid, denn uns bleibt nur noch zu sagen, was denn gerade unser aktueller Lieblingssong ist. Jakob, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
Ich gehe nochmal in mich. Marcel, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
Soilwork, The Nothingness and The Devil. Geil ohne Ende.
Stimmt, der ist stark.
Das ist so ein unfassbar bockstarker, geiler Song.
Habe ich auch schon gehört.
Fällt mir nichts mehr zu ein. Großartig. Läuft rauf und runter.
Dann mache ich weiter und Jakob, wenn du in meiner Beliebtheitsskala weiter nach oben klettern willst, sagst du einfach, oh ja, stimmt, den finde ich auch total geil. Was ich im Moment total viel höre und möglicherweise spreche ich den Bandnamen, ich kann ihn nur falsch aussprechen, deswegen spreche ich ihn jetzt einfach mal provokant falsch aus, von Atlas on Crooked Stones.
Oh ja, das ist auch einer meiner neuen Lieblingssongs. Nein, kann ich auf jeden Fall verstehen. Vielen Dank für diese Empfehlung auch, Pia. Tolle Band, tolle Song. Ich würde tatsächlich, weil ja auch die Soundtrack-Folge ist, ein Album nehmen, das im Soundcheck war, Within the Ruins, Deliverance. Das macht echt viel Spaß.
Wunderbar.
Schön. Prima. Dann sind wir durch mit dieser schönen Soundcheck-Folge.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank euch beiden.
Ja, euch auch.
Ja, euch vor allem vielen Dank, dass ihr fleißig die ganzen Alben immer durchhört.
Es macht auch sehr großen Spaß.
Yeah.
Freut euch schon auf die nächste Folge. Wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, worum es gehen könnte. Und die nächste Soundcheck-Folge kommt dann Mitte Dezember.
Genau.
Genau.
Bis dahin.
Alles Gute.
Auf Wiedersehen.
Bis dann. Ciao, ciao.